Ja, guten Morgen. Also es ist gut, dass wir frische Luft haben oder dass ihr frische Luft habt, damit ihr gut folgen könnt. Vielen Dank, Herr Klaus, dass du schon für die Predigt gebetet hast. Finde ich auch sehr wichtig, dass Gott uns die Ohren auftut und ja, letztlich er jetzt da spricht zu euch. Ich will aus einem kleinen Bild Chorpräsentation zeigen. Wer keine Bibel dabei hat, kann sich gerne hinten noch eine holen. Aber am allerbesten ist natürlich, wenn ihr selbst eine Bibel mit Stiften oder eure Lieblingsbibel-App dabei habt, damit ihr euch auch Notizen machen könnt. Ich hoffe, dass von den Kommenden, was jetzt die nächste halbe Stunde sowas folgt, auch irgendwas euch anspricht. In unserer Predigtreihe durchs Johannesevangelium, da geht die Zeit, in der die Jünger mit Jesus zusammen sind, dem Ende zu. Wir sind immer noch beim letzten Abendmahl. Jesus hat bereits den Jüngern die Füße gewaschen und Judas wurde als Verräter erkannt, offenbart. Er verließ inzwischen das Mahl und Jesus gab den Jüngern das neue Gebot, einander zu lieben. Er sagt ihnen auch, dass der einzige Weg zum Vater, dass er der einzige Weg zum Vater ist und dass sie, die Jünger, noch große Werke tun werden, weil er ihre Gebete erhört. Und hier in dieser Rede Jesu geht es jetzt weiter. Ich lese im Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis zum Kapitelende aus der Übersetzung Schlachter 2000. Liebt er mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, der befolgt meine Worte nicht. Nee, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das er hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Soweit unser heutiger Text. Für den Anfang habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Das zeigt uns der Ralf jetzt mal. Kennt ihr jemand da drauf, der schon lange hier ist? Ich gebe euch einen Tipp, es ist im Jahr 2002 vermutlich. Ganz rechts ist die Miriam mit den süßen Locken, genau. Und das davor, ganz vorne ist die Damaris Finger und die Hanna Finger. Das ist ein Bild aus dem Urlaub, den wir als Familie Aubrunner mit den Fingers mal gemacht haben. Da waren wir gemeinsam am Bodensee. Und wir meinten als Ehepaare, es wäre eine gute Idee, gemeinsam ein christliches Ehebuch zu lesen. Vielleicht kennen das Buch manche von euch noch, es ist schon etwas älter. Es war von Gary Chapman und hieß Die fünf Sprachen der Liebe. Die Idee darin war, dass jeder Mensch eine bestimmte Antenne oder eben eine Sprache dafür hat, wodurch er selbst Liebe ausdrückt und wodurch er sich auch geliebt fühlt. Und die Sprachen wurden erläutert. Die da waren Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und der Trick, der in dem Buch beschrieben war für eine gelingende Ehe, war dann eben, dass man die Liebessprache des Partners herausfindet, ja, und ihm die Liebe in eben dieser Sprache mitteilt. Also wenn der Frau Zweisamkeit als Liebessprache spricht, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, gemeinsame Eheabende in den Alltag einzubauen oder sie öfter mal mit gemeinsamen Unternehmungen zu überraschen. Also ich denke, das Prinzip ist klar. Ja, die drei Süßen nehmen wir mal wieder weg, bitte. Wenn wir jetzt an unseren Bibeltext denken, was meint er? Was ist die Liebessprache Gottes? Was möchte Gott von euch sehen oder haben? Ist irgendeine Idee? Wer hat aufgepasst? Einander lieben war schon vor längerer Zeit mal, aber mit Liebe hat es zu tun. Wer sagt, wer mich liebt, der? Genau, Vers 15, liebt er mich, so haltet meine Gebote. Als der Michi mir geschrieben hat, welchen Text ich für die Predigt bekomme, hat er gesagt, na, es ist einerseits soll man Gebote halten, aber es ist ein recht ermutigender Text, denn Gott lässt uns nicht allein und so weiter. Dann haben wir gedacht, ja, schauen wir mal, was drinsteht. Und ich muss gestehen, als ich den Text gelesen habe, ich habe mich einfach nur angeklagt gefühlt. Mehrmals liest man, liebt er mich, so haltet meine Gebote in Vers 15 oder in Vers 21, 23 und 24. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und Vers 24, da negativ formuliert, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Zusammengefasst, Gott erwartet, dass wir seine Gebote halten. Er verknüpft Gehorsam direkt mit unserer Liebe zu ihm. Und wer ihn nicht liebt, der befolgt auch seine Worte nicht. Und ja, da bin ich wohl ein bisschen hart gestrickt mit mir selber, dass ich den Text, wenn ich ihn gelesen habe, erstmal nur das festgestellt habe. Wer Gott nicht liebt, der hält seine Gebote nicht. Und andersrum, wer ihn liebt, der hält seine Gebote. Und Gebote halten, das ist was gar nicht so einfach ist. Aber, hier kommt ein großes Aber, wir müssen hier aufpassen, dass wir das nicht falsch verstehen. Wenn du so wie ich eher faul und schwach bist, vielleicht immer wieder strauchelst und sündigst, dann klagen dich diese Verse vielleicht auch an. Ja, Gott will, dass wir seine Gebote halten und Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Die Verse kennen wir auch, klar. Das Bezahlen, das hat aber Jesus bereits am Kreuz getan. Er bezahlte für die Schuld, die durch die Sünde entsteht. Wenn du zu ihm gehörst und deine Sünde nicht schönredest oder versteckst, dann musst du dir darüber keine Sorgen mehr machen. Ein Vers dazu, den hoffentlich jeder von euch auswendig kann, ist 1. Johannes 1, Vers 9. Ich lese euch zusammen mit Vers 8 vor. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wenn du gesündigt hast und der Vers 8 sagt, das passiert. Du kannst nicht sagen, du hast keine Sünde. Wenn du gesündigt hast, dann sag's dem Herrn Jesus. Immer wieder. Bekenn deine Sünde und bitte um Verzeihung und um Vergebung. Und ja, um Veränderung deines Herzens. Der König David im Psalm 51 darf uns da Vorbild sein. Der Psalm spricht davon, als David zur Bathseba gegangen ist und ihm die Sünde dann gezeigt worden ist. Und speziell in Vers 12, da sagt er: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Also die Verse, die wir vorher gelesen haben, Vers 15, 21, 23 und 24, die kann man nicht nur als Aufforderung oder als strenge Aufforderung zum Gebote halten lesen, sondern auch als Verheißung bzw. als Versprechen. Ich lese Vers 15 nochmal aus der Elberfelder Bibel, die übersetzt es anders. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das Halten der Gebote kann hier als Folge der Liebe zu Jesus verstanden werden. Also aus der Liebesbeziehung zu Jesus, da entsteht eine Art Kreislauf. Es geht damit los, dass Sünde in unserem Leben passiert, wir ihm unsere Sünde bekennen, er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, haben wir gelesen in 1. Johannes 1,9, und er in unser reines und ein beständiges Herz schafft, ein reines Herz und einen beständigen Geist. Und diesen Kreislauf, den gibt es immer wieder, und in dem wird uns Gott verändern. Und es wird uns mehr und mehr passieren oder gelingen, dass wir seine Gebote halten. Normalerweise geht das nicht sofort. Es ist mehr ein Prozess, der uns begleitet. Manche Sünden werden wir vielleicht schnell los oder manche sogar sofort. Ich kenne das eigentlich nur einmal. Ich weiß nicht, wer sich nur an Stefan Kaiser erinnert. Der hat ein dickes Alkoholproblem gehabt und hat sich bei einer Zeltmission hier in Dranreuth bekehrt und hat von einem Tag auf den anderen das Alkoholproblem losgebracht. Er hat einfach nicht mehr trinken müssen und hat das auch als Zeugnis so weitergegeben. Das hat mich damals sehr, sehr, sehr beeindruckt, als ich das gehört habe. Und ja, so kann es uns auch gehen, dass wir feststellen, naja, da war mal ein Problem, aber irgendwie ist es jetzt keins mehr. Es kann schnell gehen, aber in vielen Fällen dauert es vielleicht viele Jahre. Hier kann ich nur ermutigen, seid geduldig und seid barmherzig mit euch selbst. Gott kennt dich, er kennt dein Leben, er weiß, was in dir vorgeht und er weiß, was er tut. So, das war schon der erste Punkt für heute. Wenn wir den verinnerlicht haben, dann ist schon mal viel erreicht. Gott will unseren Gehorsam. Aber er hat kein Problem mit unseren Sünden. Die Schuld dafür wurde bezahlt. Wir müssen unsere Sünden bekennen und dürfen uns von ihm verändern lassen. Dann schauen wir uns die anderen Verse in unserem heutigen Text an. Wir sollten dabei dran denken, von der Situation her nochmal. Der Herr Jesus spricht zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, unmittelbar vor seiner Gefangennahme, der ungerechten Verurteilung, der Kreuzigung und der Auferstehung. Er muss die Jünger darauf vorbereiten und sie können mir jetzt inhaltlich wahrscheinlich nicht gut folgen, aber wenn dann alles geschehen ist, können sie seine Worte hoffentlich besser einordnen. Hier nochmal die Verse 16 und 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus weiß, dass er die Jünger bald zurücklassen wird. Bisher war er praktisch immer bei ihnen und hat sie gelehrt. Aber diese Zeit geht nun zu Ende Und er verspricht ihnen den Heiligen Geist. Er nennt ihn hier einen anderen Beistand. Andere Übersetzungsmöglichkeiten, seiner Fürsprecher, Helfer, Anwalt, Ratgeber oder Tröster. All das war bisher Jesus für sie. Und diese Aufgabe wird künftig durch den Heiligen Geist wahrgenommen. Dieser Geist der Wahrheit, in Vers 17, den werden die Apostel bekommen oder empfangen, wie es hier heißt. Und er wird bei ihnen bleiben, in Ewigkeit und in ihnen sein. Sie werden mit dem Heiligen Geist einen übernatürlichen, einen dauerhaften Helfer bekommen. Ich lese weiter die Verse 18 und 19. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ein Waisenkind ist jemand, dessen Eltern gestorben sind. In Vers 18 deutet Jesus also seinen baldigen Tod an, sagt aber gleichzeitig, dass er zu ihnen kommen wird. In weniger als 24 Stunden wird Jesus gekreuzigt und begraben sein. Die Welt sieht ihn nicht mehr und mit der Welt sehen ihn auch die Jünger erstmal nimmer. Nach der Auferstehung aber werden sie ihn wieder sehen. Also sie, die Jünger. Man liest in der Bibel, dass Jesus den Jüngern wieder erschienen ist. Man liest jetzt nicht, dass er Ungläubigen erschienen ist. Das heißt in, glaube ich, 1. Korinther, dass er 500 Brüdern erschien. Mag gut sein, dass da Ungläubige auch dabei sind, das weiß ich nicht, aber explizit anhand wird sie nicht. Aber sie werden ihn wiedersehen und nicht nur das, durch seine Auferstehung zeigt er auch, dass der Tod keine Macht über ihn hat. Mit der Aussage, weil ich lebe, sollt auch ihr leben, verheißt er den Jüngern ein übernatürliches, über den irdischen Tod hinaus andauerndes Leben. Jesus sprach in vorherigen Kapiteln bereits über das ewige Leben. Hier nimmt er nur noch mal ganz kurz Bezug darauf. Wenn Jesus in Vers 18 sagte, ich komme zu euch, man kann das zwei Begebenheiten meinen. Zum einen, natürlich ganz naheliegend, nach der Auferstehung, als er den Jüngern über 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt immer wieder erschien. Andererseits aber auch die Tatsache, dass Jesus im Heiligen Geist am Pfingsten zu seinen Jüngern kam und seither in allen Gläubigen ist. Davon sprechen auch die folgenden Verse 20 bis 23. Erstmal Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. An jenem Tag, ich gehe jetzt davon aus, dass Pfingsten mit jenem Tag gemeint ist, daneben, wenn der Heilige Geist in die Gläubigen einzieht, dadurch entsteht eine ganz außergewöhnliche Beziehung von Gott mit seinen Kindern. Jesus beschreibt es hier als ich im Vater, ihr in mir und ich in euch. Ich habe in der Vorbereitung über diesen einen Vers eine ganze Predigt gehört. Kann man wohl viel dazu sagen. Ich kann euch das jetzt nicht in der Tiefe erklären. Ich möchte nicht sagen, dass ich alles verstanden habe, aber ich möchte festhalten, dass wir in einer sehr engen, intimen Beziehung zu Gott leben dürfen. Jesus geht in den Versen 21 bis 23 nochmal darauf ein, dass sich die Liebe zu ihm im Halten der Gebote zeigt. Da steht aber auch noch mehr. Ich lese die Verse. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm. Wer bekommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Uns wird hier Unvorstellbares zugesagt. Durch unsere Liebe zu Jesus wird auch der Vater und wiederum der Sohn uns lieben. Und noch mehr, Jesus zeigt sich uns und in dieser Liebe werden der Sohn und der Vater zu uns kommen und bei uns wohnen. Bei uns wohnen. Bei uns in der Familie haben wir öfter mal Gäste gehabt für längere Zeit. Wir haben ein paar Pflegekinder gehabt oder so. Die Mia war zum Beispiel mal bei uns ein paar Wochen. Und ja, wenn man länger mit jemandem zusammen wohnt, dann lernt man sie zwangsweise sehr gut kennen. Dann kann man sehr schlecht irgendwie verstecken oder so. Man weiß ganz gut, wie der andere tickt und was in einem steckt. Und vorher sagte Jesus, ich im Vater, ihr in mir und ich in euch. Also bei uns wohnen, heißt das nicht nur irgendwo in einem Nachbarhaus im gleichen Ort oder in einer Einliegerwohnung oder so, sondern in uns, hier in mir drin, in meinem Herzen, ganz eng und tief, untrennbar mit uns verbunden. Dort wohnt Gott. Einerseits natürlich im Himmel, aber andererseits in jedem Gläubigen. Das ist eine Tatsache, die Welt einfach so nicht erfassen kann. Sie sieht nur, was außen ist, vielleicht wie ordentlich wir draußen parken oder wie schön unser Gebäude ist oder ein Stück weit auch, wie wir leben, was wir tun, aber sie sehen nicht, wer in uns drin lebt und uns prägt. Und ja, da wird es manchmal ein bisschen komisch, wenn wir hier in unserem Gebäude, ja, das Gebäude nicht nur für einen Gottesdienst nutzen. Wir haben zum Beispiel einmal am Beamer, oder manche haben am Beamer mal Fußball geschaut. Das war dann gleich ein bisschen schwierig mit Diskussionen. Ja, oder wie letztes Wochenende, wir haben eine Hochzeitsfeier hier gehabt und es ist sogar hier getanzt worden. Das mag für Außenstehende durchaus seltsam sein, weil es zum Gotteshaushalt nicht recht passen mag. Aber ist es denn wirklich so? Ist dieses Gebäude ein Gotteshaus? Wohnt hier Gott? Also, jetzt im Moment klar, wir sind in Jesu Namen versammelt, also ist Jesus mitten unter uns, hat uns zugesagt. Aber heute Nachmittag, wenn wir alle weg sind und Hubers vielleicht eine Radeltour machen und niemand in dem Gebäude ist, ist Gott dann immer noch hier, ganz allein und freut sich über das schöne, geputzte Gebäude. Wäre das eine angemessene Wohnung für ihn? Was haben wir gerade gelesen? Wo wohnt Gott? Und zwar Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wohnt er hier oben unter dem Dachstuhl? Oder hier in mir, beziehungsweise in euch, in ganz enger Gemeinschaft mit jedem seiner Kinder. Das sind rhetorische Fragen. Ihr kennt natürlich die Antwort drauf, aber ich möchte euch trotzdem bitten, dass ihr euch das ganz ehrlich für euch selbst beantwortet. Wo wohnt Gott? Er lebt und wohnt in uns. Und das ist gut so. Unser Leben wurde durch den Glauben an Jesus Christus ein ewiges Leben. Und ewig, das ist eine angemessene Wohnung für Gott. Diese Balken und Bretter, auch wenn wir uns daran freuen, aber die werden vergehen. Wir dürfen das Gebäude nutzen und wir als Gemeinde bestimmen natürlich darüber, was hier geschieht. Und wir achten natürlich auch darauf, dass wir Gott in unserem Tun nicht missachten, sondern ihn ehren. Aber machen wir bitte nicht mehr aus unserem Gemeindehaus, als es ist. Es ist einfach nur ein Gebäude. Und ob wir jetzt hier Fußball schauen oder Hochzeit feiern oder ob wir das zu Hause oder beim Wirt machen, Gott ist dabei, in uns, ihm. Ihn wollen wir ehren und ihm gehorsam sein. komme zu den Versen 25 und 26. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus wird die Jünger verlassen. Vorhin hatten wir den Heiligen Geist als versprochenen Beistand, Helfer oder Tröster. Und hier wird er nun als ihr Lehrer vorgestellt. Die Menschen zur Zeit Jesu, auch die Jünger, die verstanden die Worte Jesu, als er noch bei ihnen war, nur zum Teil. Er sprach von unvorstellbaren Dingen, wie zum Beispiel der Auferstehung oder dem ewigen Leben. Damit sie das alles verstehen konnten, musste er erst sterben und tatsächlich auferstehen. Und schließlich braucht es auch noch den Heiligen Geist als Lehrer. Er würde die Jünger nach den kommenden dramatischen Ereignissen an seine Worte erinnern und ihnen auch helfen, seine Worte zu verstehen. Die Lehre der Apostel baute später darauf auf. Und auch zum Beispiel dieses Evangelium, dessen Worte wir gerade durchnehmen, hätte der Jünger Johannes sicher nicht nur aus seinem Gedächtnis aufschreiben können. Er hatte den Heiligen Geist, der ihn daran erinnerte und ihn lehrte, was er schreiben sollte. Weiter mit Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus spricht hier den Jüngern einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Er verspricht ihnen den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Für diesen Frieden braucht es keinen Verteidigungshaushalt von aktuell 90 Milliarden Euro, der jetzt sukzessive auf 150 Milliarden erhöht werden soll. Frieden durch Aufrüstung kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt. Aber der Friede, den Jesus hier den Jüngern hinterlässt, das ist sowieso kein politischer Frieden. Die Jünger wurden ja bereits kurz nach Pfingsten verfolgt. Dieser Friede, den uns Jesus gibt, ist ein grundsätzlicher Friede mit Gott. Wir lesen davon zum Beispiel in Römer 5, im Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In Vers 27 haben wir aber gelesen, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und dazu möchte ich euch Philipper 4, die Verse 6 und 7 noch vorlesen, denn dieser Friede von Gott, der bewahrt auch vor Furcht und vor Sorgen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Jesus sagte den Jüngern also einen Frieden zu, den die Welt nicht bieten kann. Ein Frieden mit und durch Gott selbst. Ein Frieden, den wir mit dem Verstand nicht erfassen können, aber den wir dankbar annehmen dürfen. So, wir sind gleich durch. Ich schaue schon mal auf die Uhr, aber die ist irgendwie stäblin. Müssen wir noch dran arbeiten. Ich hoffe, ihr könnt es noch. Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Ich empfinde, dass das sich ein bisschen hart anhört, wenn Jesus den Jüngern hier unterstellt, dass sie nicht lieb hätten. Wenn ihr mich lieb hättet, sagt er da. Aber, naja, es war aber wirklich so. Die Jünger, klar haben sie ihn lieb und sie wollten ihren Rabbi nicht hergeben. Aber sie kannten ihn halt noch nicht als den, der jetzt erstmal stellvertretend für sie sterben würde und der für sie das ewige Leben bei Gott erst ermöglicht. Sie konnten ihn noch gar nicht so lieben wie später. Jesus musste zurück zum Vater, um seine vorherige Herrlichkeit wieder zu erlangen. Wenn er hier sagt, mein Vater ist größer als ich, dann vergleicht Jesus seine aktuelle Größe als Mensch mit der Größe des Vaters. Selbstverständlich ist hier ein deutlicher Unterschied. Der Unterschied war aber nur für die Zeit seines relativ kurzen Erdenlebens so. Man kann das nochmal in Kapitel 17, 5 lesen oder auch in Philipper 2, in den Versen 5 bis 11. Die Verse haben wir heute im Abendmahl gehabt, die lese ich jetzt nicht nochmal vor. Könnt ihr mal schauen, Philipper 2, 5 bis 11. Stattdessen lese ich hier jetzt die Verse 29 und 30 weiter in unserem Text. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Eine Prophezeiung, wenn sie denn dann eingetroffen ist, tröstet und ermutigt ungemein. Jesus hat schon mehrere Male erwähnt, dass er sterben und wieder auferstehen würde. Und Jesus sagt den Jüngern sogar, dass er ihnen das alles sagte, damit sie dann, wenn es geschehen ist, an ihn glauben werden. Also, er kündigt seinen Tod an und sagt ihnen auch, warum er ihnen das sagt, damit sie dann gestärkt werden und an ihn glauben können. Aber seine Worte zu den Jüngern werden nun bald ein Ende haben. Und auch den Fürst dieser Welt, den Satan, erwähnt Jesus nochmal. Dieser, auch das stellt er klar, dieser hat keine Macht über ihn, über Jesus. Jesu Tod mag zunächst wie ein Sieg Satans aussehen, aber bereits in Johannes 12, 31 und später in Kapitel 16 nochmal erklärt Jesus, dass Satan gerichtet ist. Letzter Vers für heute, Vers 31. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Hier sehen wir nochmal den Zusammenhang zwischen Liebe und dem Gehorsam. Dieses Mal aber, dass Jesus den Vater liebt und ja, tut, was der Vater geboten hat. Und das alles, das steht jetzt unmittelbar bevor. Jesus fordert die Jünger auf, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Letzte Frage an euch, wohin gehen Sie? Letztes Abendmahl, dann gehen Sie, wohin? Ich glaube, ich habe es gehört, ich höre schon ein bisschen schlecht, aber ja, richtig, in den Garten Gethsemane. Aber davor, das werden wir in den nächsten Predigten unserer Predigtreihe noch sehen, kommen noch drei weitere Kapitel, in denen Jesus zu den Jüngern spricht. Gut, dass sie später vom Heiligen Geist an alle seine Worte erinnert werden. Wir nehmen uns jetzt dann noch 1 bis 2 Minuten Zeit, um über das Gesagte nachzudenken und der Gott im Stillen eine Antwort zu geben. Wir können dafür danken, dass wir die Gebote nicht krampfhaft halten müssen, sondern wir können aus Liebe mit Gottes Hilfe immer mehr so werden, wie Gott es möchte. Wir sind dabei nicht allein. Gott sandte uns den Heiligen Geist. Er bleibt für immer bei uns und hilft und lehrt uns. Durch Tod und Auferstehung Christi ist der Tod besiegt und wir dürfen mit ihm ewig leben und einen übermenschlichen Frieden haben. Und mit dem Heiligen Geist, unserem ewigen Beistand, wohnt selbst der Vater und der Sohn in uns. Reden wir mit unserem Herrn. Ich bleibe inzwischen hier noch stehen.